Willkommen zu Recenter News am 24. Februar 2023. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Ich wollte für die heutige Sendung eigentlich die Kameras verwenden, die Studiolichter und so weiter, aber mir rennt dann einfach die Zeit davon, weil ich technische Probleme lösen muss bei unseren Webseiten. Und ich mache da eigentlich fast alles selbst, obwohl ich dafür nie ausgebildet wurde. Also die Nachrichtenseite, die englische Seite, der Shop, die Videoplattform, das muss alles laufen. Ja, da soll niemand irgendwie da draußen irgendwie mitbekommen, was da dran gebastelt wird und Updates oder wenn halt mal eine Software ein richtig großes Update bekommt und so weiter. Ja, das muss halt einfach alles laufen. Und wenn ein Problem auftaucht, bin ich verantwortlich. Ja, ich kann da nicht ständig die Aufgaben abgeben an eine Profi-Agentur, ja, die dann für überschaubare Aufgaben 8 Stunden abrechnet und dann 1.000 Euro in Rechnung stellt. Ja, also es wäre schön, wenn wir jemanden hier hätten in der Firma, der halt part-time oder halt schwerpunktmäßig damit hier beauftragt wäre, aber das ist einfach nicht drin. Also ich kann jetzt nicht jemanden zahlen, der da ständig halt hier diese Technik macht, sondern das muss ich machen. Ja, und ich meine, die allermeisten Influencer da draußen, die sind halt auf Telegram, ja, oder sie sind auf irgendwelchen auf andere Leute Plattformen, auf irgendwelchen Plattformen, brauchen für alles andere dann irgendwie externe Hilfe. Ja, also schauen Sie mal, wer hat da eine richtige Webseite oder sowas und so weiter und so weiter. Und viele müssen halt dann tatsächlich irgendwelche Aktivisten hier hernehmen, um die Arbeit zu machen oder müssen dafür bezahlen. Und das wird echt sauteuer. Ja. Also entweder hast du hohe Kosten, wenn du sie selber machst, oder du musst dich auf irgendwelche Aktivisten verlassen, die dann sagen, hey Bro, ich helfe dir, ah, ich mach das für dich und so, und da ist Streit und Chaos vorprogrammiert. Also es gab ja so ein paar bekanntere Beispiele dafür. Ja, also irgendwie, glaube ich, Attila Hildmann, war das nicht Attila Hildmann, wo dann sein Webmaster, sein Tech-Wizard, wo er dann irgendwann gemerkt hat, wow, ich hasse den Typen und der beutet mich irgendwie aus, glaube ich, hieß es dann. Und ich glaube, der Techniker meldete sich dann bei den eher linkeren Anonymous-Hackern und hat dann gesagt, hey, ich kann euch hier Zugänge verschaffen oder Einblicke verschaffen. Ja, irgendwie entweder aus Rachemotiv oder weil halt derjenige dann gemerkt hat, dass Hildmann irgendwie doch zu krass drauf ist oder whatever. Also egal, was der Grund ist. Ja. Das ist halt das, was dann passiert. Streit und Chaos vorprogrammiert. Ja, oder wenn es dann ums Geld geht oder wenn halt dann plötzlich zu viel Geld da ist und dann fängt der Verteilungskampf an oder es ist dann zu wenig Geld da und dann fängt auch der Verteilungskampf an. Ja, das heißt, ich habe dann im Laufe der Zeit gelernt, mich auf mich selber zu verlassen. Das fast alles selber zu machen. Und dann, wenn jetzt meine Fähigkeiten da nicht mehr ausreichen, ja, dann heue ich irgendwelche Profis an. Das ist ein reines Geschäft, ein Austausch. Ich gebe denen Geld, die machen die Leistung. Ohne Politik, ohne sonst irgendwas. Ja, ohne persönlichen Krempel. Einfach nur ein Tausch. Ja, was hatten wir nicht schon für Geschichten erlebt? Ja, vor langer Zeit, also vor über 10 Jahren, 15 Jahren oder sowas. Ja, wenn dann Aktivisten dann irgendwie ihre Hilfe anbieten und so und wollen eigentlich die Kontrolle über die Domains wollen die im Prinzip dann Domains klauen oder deine populären, ja, Namen klauen, die was halt damals eben so begehrt war, ne? Also wenn du bestimmte Domains hattest und halt bestimmte Kontrolle hattest, dann konntest du halt dann irgendwie damit irgendwie Geld verdienen. Also wollen die deine Domains klauen oder wollen die dann reinreden, weißt du, irgendein Webtyp will dir dann reinreden, was deine Linie sein soll. Oh, wir machen dann das und wir machen dann jenes. Also ey Bro, das ist überhaupt nicht das, was wir eigentlich hier machen wollten. Ja, was soll das? Ja, also das heißt unsere Webseite, wir haben auch immer wieder mal das Design verbessert, weil ich wollte es immer wieder verbessern. Ja, oder unsere eigene Videoplattform. Ich wollte eine eigene Plattform mit Videos, die halt funktionell ist. Und dann suchst du halt wirklich eine Lösung, die halt dann möglichst einfach implementiert werden kann. Ich musste dafür keine 70.000 Euro einsammeln, was ja jemand anders gemacht hat, um dann irgend so ein Ding zusammenzuschustern. Nee, einfach mit äußerst, äußerst geringen Kosten. Ja, nimmt man etwas von der Stange, was eine Person programmiert hat, die halt da wirklich was drauf hat. was dann immer erweitert wurde. Und dann nimmst du das halt hier und du hast einen eigenen Server und das ist alles optimiert. Dann hast du deine eigene Videoplattform, halt mit einer Paywall. Also ich kann dann entscheiden, wer kann welches Video sehen. Ja, da habe ich dann auch die Kontrolle. Und in den seltensten Fällen brauche ich da mal externe Hilfe. Ja, oder im Online-Shop. Also es gibt nicht viel unterschiedliche Shop-Software. Ja. Die meisten von Ihnen haben gar keine Ahnung, was so hinter den Kulissen da stattfindet bei den Shops. Es ist meistens immer die gleiche Software. Fast jeder Shop, den Sie sehen da draußen, hat die gleiche Software. Und da gibt es dann auch so, also gerade bei Shopware, da gibt es dann eben so die Community Edition. Die ist vollkommen kostenlos. Bestimmte Erweiterungsmodule kosten dann irgendwie Geld. Wenn man hier sauber einigermaßen das Sortiment pflegt, wenn man das sauber aufsetzt und halt nicht irgendwie zu viel irgendwie rumbasteln will oder sowas, ja, dann funktioniert das und das läuft. Und da brauchst du gar nicht viel Geld dafür ein oder irgendwelche komischen Techniker oder was auch immer, irgendwelches Geld verblasen. Ja, es gibt Influencer, die können eigentlich nix. Ja? Die sind ziemlich populär geworden, gerade in Corona-Zeiten. Die können eigentlich gar nichts. Einfach nur Content aufklauben, kostenlos aus dem Netz und das dann auf die Leute loslassen, ja. Und die können weder inhaltlich irgendwas Besonderes, noch können sie technisch irgendwas. Die müssen dann sich mit Geld bewerfen lassen und dann tausende, tausende Euros ausgeben, damit irgendwelche Videofilmer das dann filmen, damit es gut aussieht. Ja. Ich habe das alles selber gelernt. Ja, was für Kameras gibt es? Welche Arten von Signale werden dann übertragen? Welche Speichermedien? Und wie editiert man das? Und wie ist die Nachbearbeitung? Und was ist mit dem Ton? Und dies und das. Und welche Linsen verwendet man? Das habe ich mir alles selber beigebracht. Zusätzlich zu allem anderen. Okay? Und ja, das heißt, eigentlich wollte ich jetzt in meinem Aufnahmeraum sitzen, ja, mit den ganzen Lichtern an, mit den Kameras und meinem Switcher und so. Das ist eigentlich ein PC, also basiert hauptsächlich auf einem Windows-PC, den ich selber zusammengebaut habe. Wie ich alle PCs hier zusammenbaue und warte und repariere. Ja, ich sollte jetzt eigentlich unten in dem Aufnahmeraum sitzen und so, aber mir lief die Zeit davon. Ich musste halt ein anderes Problem lösen, weil ich niemanden dafür habe, der das für mich löst. Nur zur Erklärung, wenn Leute fragen, ja, warum machst du nicht mehr Video? Also ich sitze jetzt hier an meinem anderen Schreibtisch, wo ich die meiste Zeit verbringe. Ja, ich nehme das gerade auf einer. Im Prinzip ist das eine alte Workstation gewesen. Die gab es hier im Raum Nürnberg, gab es hier refurbished. Für fast nichts eigentlich. Mit einer gültigen Windows-Lizenz, also einer richtigen vollen Windows-Lizenz. Akzeptablen Prozessor. Ja, Board, also alles drum und dran. Und ich habe das dann im Laufe der Zeit halt dann verpflanzt in ein, ja, größeres Gehäuse, frisches Netzteil rein, ja, bessere Festplatten rein und so. Das ist halt so einer meiner PCs, oder einer der PCs in der Firma hier, die ich jetzt gerade verwende. Also ich glaube, die Workstation kostete mich 100 Euro. Allein die Windows-Lizenz ist so viel wert. Dann war eine neue Festplatte drin. Die war ungefähr 40 Euro wert. Die restlichen Teile, also das war ein Steal, okay? Also ich brauche keine Macintoshs oder irgend sowas oder irgendwas Teures. Für manche Aufgaben, wie gesagt, ich hab eine unserer Systeme hier, es hat halt relativ viel Power. Halt für irgendwelche Dokufilmprojekte oder irgendwas, was halt ja, mehr Power verlangt. Oder halt Live-Videoproduktion. Okay. Es gibt so eine Plattform, so eine Influencer-Plattform mit Zeitungen drum und dran und Videozeug, was die machen. Die haben dann irgendwie gesagt vor einer Weile, sie möchten halt so broadcast-mäßig hier abgehen und sie brauchen dafür 20.000 oder 25.000 Euro Startgeld für das Equipment. Right. Ja. Also, ich sitze hier an meinem anderen Schreibtisch. Also ich bin hier umgeben von lauter Fenstern. Ja, da drüben ist unsere Küche, da der Wohnbereich. Hinter mir ist Sonjas Schreibtisch. Da drüben, wie gesagt, in einem anderen Raum, da sind gerade mein Sohn und ein Freund, der heute übernachtet. Und irgendwo hier ist mein Hund, der faulenzt. Also, Was ich damit sagen will, ich verbringe sicherlich nicht die ganze Zeit im Keller, in diesem Aufnahmeraum, ja, Technikraum, wo ich auch mal an Dokufilmen bastle. Nein, ich verbringe die meiste Zeit tatsächlich hier. Das ist nämlich so eine Sache gewesen, die wir immer wieder mal gehört haben, jetzt auch nach dem, also immer wieder mal gehört haben, aber auch jetzt nach dem Video kürzlich mit dem Titel Burnout, wo ich über mich selber rede, zur Abwechslung, meistens ist es ja wirklich nur Sachthemen. Und gerade nach dem Burnout-Video haben dann Leute wieder gemeint, oh, du sitzt doch nur im Keller rum und du musst doch mal unter Leute kommen und so. Ich bin fast die ganze Zeit nonstop unter Leuten. Bin die meiste Zeit halt eben dann auch tatsächlich hier. Und dann, ja, dieses ganze Broadcast-Zeugs, ja, Kameras, Mikrofone, Switcher, Aufnahme, Audio-Plugins, Nachbearbeitung, das mache ich auch alles selbst. Auch wenn ich dafür nie ausgebildet wurde. Also ich weiß, wie man mit geringstem Budget, geringster Technik, wie man da halt das meiste draus rausholen kann. Ja, und ich verplemper damit auch keine Zeit. Ich weiß immer genau, okay, das muss so gehen, das muss so gehen. Wenn ein Problem ist, dann musst du da halt ran rumfrickeln und dann hast du relativ schnell die Lösung. Ich nutzte lange Zeit einen Nutec TriCaster mit virtuellem Studio in Echtzeit. Es sah dann fotorealistisch aus mit Spiegelungen. Die Kiste hatte alle Werkzeuge, um live als Moderator selbst noch die Bildregie zu machen. Ich konnte Gäste einbinden per Video und Telefon, Bildmaterial einblenden, Titel und so weiter. Das ging auch. Ja, das heißt, wenn wir das nötige Geld hätten, könnte ich sich einfach einen neuen TriCaster leasen. Ja, oder alternativ halt einfach unseren Aufnahmeraum halt aufpeppen und so, dass es halt einfach broadcastmäßiger aussieht. Alles kein Problem. Ja, das heißt, in jeder Preisklasse kann ich sowas machen. Ja, je mehr Geld wir haben, umso mehr richtigen Broadcast können wir machen. Also das, was halt viele mal anstreben da draußen, ja, wenn sie jetzt halt irgendwie was reißen wollen und die Mengen, die Massen da draußen irgendwie erreichen wollen und so. Das heißt, gibt's ja viele, die dann gedacht haben, oh, wir brauchen einen Broadcast-Look. Wir müssen da so mit so ein Studio haben mit halt diesen Tischen und Hintergrund und Monitoren und so. Ja, und das würde dann Seriosität ausdrücken und damit kriegen wir die Normalos irgendwie und so und so weiter und so fort. Ich meine, da ist schon ein bisschen was dran. Klar. Ja, das heißt, ich hatte schon mal so ein paar grobe Konzepte ausgearbeitet. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt. Um halt mehrere Sendungen pro Tag zu machen. Also, dass man halt, fast schon wie so ein Bruchteil von so einem richtigen Sender hat. Also, dass du halt wirklich dann genügend neues Programm am Tag machst, ohne jetzt einfach nur Zeit zu schinden, ja, sondern halt richtig cooles Programm, mehrere Programme am Tag. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, ich weiß genau, was ich dafür bräuchte. Ich weiß genau, welche Technik, ich weiß genau, wie viel Platz ich dafür bräuchte. Ich weiß genau, mit wie wenig Budget ich damit auskäme. Ja, weil Gäste im Studio, Gäste zugeschaltet und Dings und Bombs, ja. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn du bestimmte Gäste willst. Das ist immer eine Kampagne. Du musst die erstmal teilweise durch irgendwelche Organisationen durchgehen und irgendwelche Hürden überspringen, dass du halt an eine Person rankommst. Dann musst du diese Person von dir überzeugen, dass die halt dann irgendwie in deine Sendung kommt. Das kostet alles Zeit. Und diese Zeit habe ich nicht, weil uns fehlen die Ressourcen, uns fehlt die Manpower. Und deswegen konnten halt auch viele so Interviews und richtig interessante Sachen nie realisiert werden. Ja, wenn Leute mal meckern, dann hat die keine Gäste. Wissen Sie, wie aufwendig das ist? Ich meine, ich weiß, wie ich das mit über vertretbarem Aufwand hinkriege. Ja, oder auch wenn du mal wohin fährst und sagst, oder wohin fliegst, um Gottes Willen, ja, mit Billig-Airline, 50-Euro-Ticket oder sowas, ja, ey, kein Problem, mach ich. Ich nehme dann halt so das Bare-Bones-Equipment mit, eine richtig geile Kamera, also zwei Studiolampen und, oder wir laden Leute hier ein, ja, das heißt, die kommen dann ins Studio und wir zahlen denen hier irgendwie halt ein günstiges Hotel oder was, ja, und haben dann halt hier einen Gast in-house. Kein Problem. Kein Problem, solange die Ressourcen da sind. Und man muss auch wirklich seine Gäste dann gezielt auswählen. Man kann jetzt nicht irgendwelche komischen Aktivisten hernehmen, irgendwelche Labersäcke oder irgendwelche Freaks oder selbsternannten Experten. Ja, das muss schon richtig Hand und Fuß haben. Ich weiß, wie man sowas macht. Klar, ich habe das ja auch jahrelang bewiesen, was ich da... Ich hatte halt dann Gäste... Gäste, die halt sich natürlich dann schwierig entwickelt haben. Ja, also zum Beispiel Peter Böhringer. Ich hatte vor, ich weiß nicht, 10 Jahren hatte ich Peter Böhringer hier und da mal zugeschaltet in unser virtuelles, fotorealistisches Studio. Dann hatte ich meine Veranstaltung hier mit Böhringer, eine Veranstaltung gefilmt, habe dann meinen TriCaster mitgenommen. Ich habe dann noch auf meine Kosten weitere Kameras geliehen, die man anschließen konnte, habe das alles verkabelt. Und hab dann die Veranstaltung halt gefilmt. Ja, mit ein bisschen Hilfe natürlich von halt Aktivisten. Der eine hat den Ton gemacht, die anderen haben halt, was ich, die Kameras bewegt und so. Ja, so richtig schön zusammen. Und das haben wir auch gemacht. Ja. Das haben wir auch gemacht. Aber wie gesagt, Böhringer ist jetzt halt natürlich sehr, sehr wichtig bei der AfD, aber es hat halt sehr, sehr problematische Positionen, versucht halt dann immer auf diesen Stimmungen zu reiten und das ist halt einfach super heikel. Ja, die ganze Partei, super heikel. Ja, wer weiß, wie krass schon infiltriert von Geheimdiensten. Ich meine, Sie kennen meine Arbeit zu dem Thema. Das ist auch in meinem neuen Buch. Ja, kaufen Sie mein neues Buch auf shop.recenter.com. Das Kartell der Supermächte, Band 8, Bundesrepublik. Wenn Sie da draußen die Bundesrepublik nicht mindestens auf dem Level verstehen, wenn Sie nie irgendeinen Strich hier reißen, Sie können nicht gewinnen. Nichts. Null. Ja? Sonst, bestenfalls haben Sie dann ein Sammelbecken, wo die Unzufriedenen geparkt sind, wo Sie nichts erreichen können, wo Sie nie in die Regierungsverantwortung kommen. Das ewige Warten auf, dass sich mal irgendwas tut. Ja, und es kommt dann nie ein Konkurrenzprojekt hoch, weil um Gottes Willen, man darf ja die AfD nicht spalten und dann bleiben die Leute gefangen. Ja. Oder was war noch genau, wir waren bei einem Bilderberg-Meeting vor, ist das lang her, ich glaube das war 2011, war das glaube ich, in der Schweiz. Das heißt, das Internet war noch lange nicht das, was es heute ist. Das heißt, du konntest jetzt nicht einfach hier mal... Hier mit tausend Geräten hier mit deinem Smartphone einfach hier so einfach mal schnell streamen von so einem Event, ja, schon gar nicht auf dem Berg oben bei diesem Luxushotel bei der Bilderberg-Konferenz, sondern wir haben dann eine Kamera, also eine broadcast-taugliche Kamera, die wir damals hatten, dann mussten wir diese Kamera anschließen mit einem Firewire-Kabel an einen rugged Laptop. Und an dem Laptop brauchten wir dann noch so ein spezielles Gerät, wo halt eine große Antenne da war, dass wir halt überhaupt ein richtiges Signal hatten. Und dann habe ich dann, also es müsste live gewesen sein, ja, das heißt, wir hatten die Kamera auf dem Stativ, jemand hat sie bedient. Und ich habe dann halt ein Mikrofon in der Hand, also ein richtiges Mikrofon, ein richtigen Mikrofonkabel und so. Ich habe dann moderiert und der Mann an der Kamera hat dann halt dann mich im Bild gehabt, dann halt hintergeschwenkt auf das Hotel und so weiter und so fort. Das heißt, da musste man noch halt richtig hier grobe Geräte zusammenstöpseln. Das war aufwendig. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die das gemacht hatten. Die Leute von Infowars, die hatten dann irgendwie so einen mega teuren Tarif, glaube ich, für ihre Smartphones. Also die hatten dann, glaube ich, die ersten iPhones oder sowas, oder vielleicht das iPhone 2. Und hat dann so einen unglaublich teuren Tarif gehabt, um halt von dem Gerät dann direkt irgendwie zu streamen oder sowas. Und das war halt auch nicht die Qualität, die wir hatten, weil wir hatten eben eine richtige Broadcast-Kamera angeschlossen, verbunden übers Internet. Wir haben halt gezeigt immer wieder, was wir können mit halt überschaubaren Mitteln und so weiter und so fort. Ja. Ich habe mal als Satire gegen Russia Today eine Sendung gemacht mit TriCaster, virtuellem Studio, Bildregie live und allem drum und dran, während ich russischen Wodka saufe. Ja, das war Teil von dem Gag. Also ich habe dann halt ernste Themen da angerissen, halt auf eine völlig satirische Art und Weise. Ich bin ja normalerweise auch die Ulknudel. Also ich sag, es freut mich, wenn ich andere zum Lachen bringen kann. Und die meisten Sprüche, die ich bringe, die kannst du nicht senden. Wenn Leute mal meinen, mach doch eine Comedy-Show, mach doch eine Comedy-Show. Alter, dann hätte ich dann morgen, was ich, oder hätte ich dann nach einer Woche, hätte ich wahrscheinlich dann 10 Abmahnungen im Haus. Ne? Also da muss ich auch mal irgendwie schauen, wie ich das vielleicht irgendwie hinkriege, ja, Legal Comedy zu machen. Aber der Punkt ist, ich habe dann sogar mit Russian Standard Wodka. Ich habe die ganze Zeit Wodka gesoffen, habe dann mit meinen vier Tastaturen und drei, vier Mäusen, habe ich dann die Sendung gemacht und geswitcht und oh, jetzt kommt ein Einspieler und jetzt kommt Werbung und habe ich dann irgendwelche alte Werbung gebracht aus der Sowjetunion für irgendwelche blöden Anzüge und Fernseher und so. Und er hat mich weggepisst vor Lachen in der Sendung und so. Und also, ja, das heißt, ich konnte das sogar besoffen. Und konnte mich am Ende der Sendung immer noch konzentrieren. Ja. Und stellen Sie sich mal vor, was das kosten würde, wenn du jetzt die Kameraleute bezahlst und die Editors und so weiter. Ja, oder wenn du andere Leute brauchst, die dir dein Sendungskonzept schreiben oder deine Gags schreiben, um Gottes Willen. Wer soll sich das leisten können? Ich meine, es gibt Influencer da draußen, die machen heute noch nur Webcam oder Handykamera. Die können keinen Premiere Pro bedienen oder DaVinci Resolve. Wenn wir überschaubare Ressourcen hätten, wenn wir das nötige Kleingeld hätten, könnten wir so richtig krass broadcasten. Ja, ich habe mir das beigebracht, nebenher. Nebenher hab ich dann mir die krasseste Literatur, die beste Literatur reingedröhnt, die erstmal finden müssen, dann mir die reingedröhnt, das beste Zeug, was jemals geschrieben wurde, von den besten Autoren. Über 700 der besten Werke. Und dann eigene Forschung drauf gesetzt. Ich meine, es ist ja einfach, wenn du einfach guckst, wow, was machen die Amerikaner für Content, dann kopierst du das. Ich meine, als ich im Studium war, okay. Ja, ich war im Studium. Ich habe dann halt erstmal nebenher Beiträge übersetzt aus dem englischen Raum. Untertitel halt für, ich glaube, irgendeinen Loose Change Film, Untertitel für das. Dann die ersten Vertonungen, halt auch von Infowars Filmen. Und das war inspirierend. Natürlich war das inspirierend. Das war damals. Da kamen junge Leute plötzlich, wie die Macher von Loose Change und haben einfach mal drauf losgemacht. War nicht die perfekte Doku. Brauchte es auch gar nicht sein. Ja, das ist. Die hatten Hip-Hop-Beats in dem. Ja, in dem Film und die waren auch verbunden mit den Leuten in New York. Ich meine, ich habe auch eine persönliche Beziehung zu New York. Ja, mein Cousin. Meine Tante, die auch aus der Benisch-Linie, meine Tante Margit, die ist nach Amerika, hatte da Kinder und der eine war dann Feuerwehrmann. Hier, glaube ich, Coney Island, Tower Ladder 161 oder was er war. Ja, John Yamatio, ich meine, inzwischen ist er ja retired, kann man ja seinen Namen sagen. Er bekam dann irgendwie Jahre später seinen Helm zurück, den er verloren hatte. Und es war nicht geglaubt worden, der Typ sei tot, der Besitzer von dem Helm. Und dann fand man irgendwie endlich mal den Namen irgendwo reingekritzelt und hat ihm dann den Helm zurückgegeben. Ja, Johnny Amatio, mein Cousin, New Yorker Feuerwehr, krank geworden durch die Luft an Ground Zero. Wenn er ein bisschen Pech gehabt hätte, wäre gestorben an 9/11 im World Trade Center. Und dann kamen da diese jungen Leute, die waren weiß ich, fast so alt wie ich oder ungefähr so alt wie ich und machen einen krassen Dokufilm. Low Budget. Natürlich war ich geflasht, natürlich waren andere geflasht davon. Und dann kam Infowars und die waren halt damals noch down to earth, die waren nicht pro Republican, nicht pro Democrat, die waren nicht pro Russland. Ja, natürlich war das inspirierend. Und natürlich haben wir am Anfang erstmal kopiert und so, aber ziemlich schnell haben wir unsere eigene Linie gemacht, unsere eigene Forschung. Ja, also ich rekonstruiere die krassesten Operationen der Großmächte, der Supermächte, die unsere moderne Welt geschaffen haben und unser Denken manipulieren. Jede große ideologisch-politische Standardrichtung ist unter Kontrolle. Ja, weil durch die künstliche Aufklärungsphase unter der oftmals verdeckten Kontrolle des Adels in der Aufklärung wurden die Imperien erneuert. Und man schuf dann eben dann die neuen politischen Kategorien. Ja, die einen waren ja privilegiert, die arbeiteten ganz nah für den Adel und so und wurden dann belohnt. Und diese Bürgerlichen hatten am meisten zu verlieren von Veränderung, also wollten sie möglichst keine Veränderung. Das wurden die Konservativen. Grob gesagt. Dann gab es diejenigen, die hatten nichts zu verlieren. Die hatten nichts zu verlieren, die wollten alles verändern. Und die wollten auch, dass nie wieder großes Privateigentum existieren darf. Weil sie immer gedacht haben, ja, wenn der Adel irgendwie die Macht verliert, dann gibt es wieder neue Eliten und das ist dann auch übel. Also haben die dann gedacht, oh, wir verbieten das Privateigentum und so. Das war natürlich nicht die Lösung des Problems, aber so ist es entstanden. Und dann wurde diese neue linke sozialistische Bewegung eben dann ausformuliert und die Eliten hatten das alles infiltriert mit der Geheimpolizei und der Adel hatte das dann natürlich dann in der Hand. War ja klar, konntest ja damals mit der Geheimpolizei alles machen, was du wolltest. Und die Eliten hatten alles Geld. Natürlich haben die das übernommen. Sorry, wenn jetzt Sozialisten zuhören, das ist leider bei allen anderen Schienen auch. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, ich habe mir eine Standardideologie und meine Ideologie ist total clean und so. Nein, nein. Ja, und dann gab es diejenigen, die hatten etwas zu verlieren, aber auch nicht zu viel zu verlieren. Die wollten halt schon Veränderungen, nicht zu viel Veränderungen. Das wurde dann so die politische Mitte, die Demokraten im Sinne der Aufklärung. Wo man den Fetisch drum gemacht hat. Oh, die magische Kraft der Aufklärung. Nee, alles gesteuert. Sorry. Sorry. Das heißt, mit gewöhnlichem politischen Gedöns und Ideologie kannst du nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Das ist so im System. Das ist rigged, wie die Amerikaner sagen würden. Ja, also halt heimlich manipuliert, ja, mit geheimen Seilen, oder wie würden die das sagen, ja? Strings attached. Rigged. Also es ist halt einfach manipuliert. Also, ich hatte vor ein paar Tagen einen Beitrag namens Burnout veröffentlicht. Ja, da ging es darum, dass die Supermächte und ihre Netzwerke sich den kompletten Markt der Meinungen und politische Linien gekauft hat. Dass die das sich alles gekauft haben. Und wie das uns, speziell mich, massiv unter Druck setzt. Alles ist genauso, passiert genauso, wie ich das gesagt habe. Ja, es ist diese militärischen Konfrontationen, die Absprachen unter den Supermächten. Gestandene Verschwörungstheoretiker, so richtig klassische Verschwörungstheoretiker. Manche, die sogar in der Bush-Ära schon irgendwie da aktiv waren, die wollen mir jetzt erzählen, dass die Republicans uns retten und die Russen. Gerade die Republicans, also die Bush-Partei. Oh, die Republicans haben sich total verändert. Ja, Ron DeSantis, Ron DeSantis, der Winkeladvokat, der Folterknechte von Guantanamo. Tolle Veränderung, echt jetzt, ja? Die ganzen klassischen Netzwerke, wie die Koch-Brüder oder die Koch-Industries. Es hat sich nichts verändert an den Republicans. Ja, die einzige Anomalie war halt kurzzeitig Donald Trump, aber der traf keine Entscheidungen. Und das wissen eigentlich die Verschwörungsaktivisten da draußen auch, dass der Präsident nicht die Entscheidungen treffen kann. Dass die doch nie Trump irgendjemanden ins Amt lassen, der eine Gefahr für das Establishment wäre. Oh, aber dann wurde dann diese Q-Sekte gegründet zu Wahlkampfzwecken. Dann wurden die Leute irgendwie alle wahnsinnig. Hat man diese Verschwörungsaktivisten wieder dazu gekriegt, Republican zu wählen mit billigsten Methoden. Ja, und da wissen sie, was da für Geld rumgeht. Mit dieser Q-Sekte, also gerade in Amerika, wie viel Geld damit gemacht wurde. So die großen Influencer, die dann jetzt sogar ohne Trump weitermachen oder ohne Q weitermachen, das ist... Die machen das einfach. Und dann fing schon Alex Jones von Infowars an zu maulen. Nö, die verkaufen mehr als ich und ich verkaufe zu wenig T-Shirts und Vitaminprodukte. Ich habe zwar 160 Millionen Dollar Umsatz gemacht mit diesen blöden Vitaminpräparaten, die man woanders billiger kriegt. Aber diese Q-Leute, die nehmen mir das ganze Rampenlicht weg und dann haben sie sich gestritten in der Öffentlichkeit. Ja, so Deppen streiten sich mit Deppen. Ja. Also überall übernahmen die Republicans das und die Russen. Und dann wird eben dann die Meinung vorgegeben bei jedem Thema. Das Geld wird abgesaugt von den Leuten. Ja. Und das trocknet uns natürlich aus. Und dann fragen Leute, warum seid ihr nicht viral? Warum habt ihr nicht irgendwie mehr Follower? Warum könnt ihr euch keine 100.000 Follower kaufen? Fake-Followers oder irgend sowas. Oder keine so riesen Kampagnen, um dann halt auch echte Follower anzuziehen. Ja, das kostet halt nun mal Geld. Aber das Geld liegt bei irgendwelchen Q-Idioten. Ja, oder irgendwelchen sanftredenden Fake-Friedens-Freaks, die dann irgendwie einfach nur Russen-Propaganda machen und die ESOs abzocken. Da ist das Geld hingegangen. Nicht zu uns. Deswegen haben wir kein riesen Broadcasting und kein riesen Broadcasting hier am Laufen. Deswegen fliegen wir nicht in der Gegend rum und nach Amerika und haben die coolen Interviews und so. Deswegen. Ja, und dann das sind immer Ausreden, wenn Leute dann irgendwie dann sagen, ja, du willst einfach nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten oder du sitzt nur im Keller rum. Ausreden, Ausreden, Ausreden. Ich meine, jeder totale Idiot kann sich vorstellen, okay, wenn man eine größere Operation haben will, da hängt ein Preisschild dran. Da hängt einfach ein Preisschild dran. Und viele haben es ja versucht, ja. Gerade so die radikaleren Schienen und dann ja, kriegen sie keine Bankkonten mehr, kein PayPal. Jedes Bankkonto wird dann gekündigt und dann kriegen sie keine Locations mehr in der Hauptstadt in Berlin. Es gibt dann halt Druck auf diese Leute und dann hauen sie halt ab. Irgendwo ins Ausland. Und dann werden sie gehackt. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Tja, und dann sind halt immer noch irgendwelche Leute aus ihren eigenen Reihen dann halt V-Personen für den Geheimdienst und so. Und dann geht natürlich alles vor die Hunde. Ja, die großen Broadcaster da draußen oder möchtegern Broadcaster da draußen. Tja, ja, und die meisten rannten einfach nur dann zu Russia Today, als sie noch gesendet haben oder senden durften hier. Tja, dann rennst du halt zu den Russen. Das sind die einzigen großen Broadcaster, ne? Tja, so läuft es halt. Also manche meinten dann, ich solle doch einfach mal nach draußen gehen und mich austauschen, dann geht's mir sicher besser. Nochmal, der Aufnahmeraum, den Sie in einigen Videos sehen, ist nicht der Ort, wo ich die meiste Zeit arbeite. Habe ich auch nie behauptet. Das hätten sich Leute vielleicht auch denken können, aber Leute machen halt irgendwelche Annahmen. Die meiste Zeit bin ich hier im Obergeschoss, umgeben von Fenstern und meiner Familie. Wenn ich möchte, gehe ich raus in den Garten, bin umgeben von vielen Bäumen. Ja, da ist ein Nachbargrundstück, das liegt brach. Das sind nur Bäume. Das sieht aus wie in Afrika. Diese Bäume und diese Büsche. Und wir kennen den Typen, dem das gehört. Wenn ich will, kann ich da so eine Alu-Liege nehmen. Ja, ich meine, wir haben eh einen eigenen Garten hier, wo die Sonne halt draufknallen kann. Aber ich könnte doch einfach darüber gehen. Ich nehme eine Aluminium-Gartenliege, Sonnenliege und gehe da einfach ein paar Meter nach drüben. Und dann bin ich praktisch umgeben von reiner Natur. Praktisch keine gewöhnlichen Nachbarn. Jederzeit. Ich meine, solange das Wetter mitspielt, was in diesem Land natürlich nie der Fall ist. Fast nie. Das Fenster, das Sie hinter mir sehen, in dem Aufnahmeraum, ja, dieses mit diesem Schutzgitter, ja, dieses Fenster, ein kleines Stück dahinter, so ein paar Meter dahinter, fließt ein großer, stark umwachsener Bach. Wenn ich möchte, kann ich mich da hinsetzen, eine Zigarre rauchen und das Wasser anschauen. Also, das Problem ist nicht, dass ich die ganze Zeit in einem Kellergeschoss mich aufhalten würde und keinen Menschen sehen würde. Das Problem sind immer mangelnde Ressourcen. Es gibt so viele Projekte, die bei uns eingefroren oder abgesagt werden mussten. Dokufilmprojekte, Interviews vor Ort, super interessante Prepping-Sendungen. Wir hatten teils passendes Equipment investiert. Und dann ist wieder Flautephase bei unseren Umsätzen oder wie gesagt, die Margen schrumpfen, die Kosten steigen und wir müssen uns dann halt aufs Wesentliche beschränken. Der ein oder andere meinte, ich solle mich einfach mal entspannen. Das ist halt nicht so einfach, wenn man nicht ersetzbar ist. Jede Stunde, die ich nicht auf mich aufmerksam mache, ist eine Stunde, in der da draußen wieder von einflussreichen Kreisen, von Verrückten und von Amateuren massiv Content rausgeballert wird. Jeden Tag wird Content rausgeballert, von Botnetzen verstärkt, mit Werbegeldern und künstlichen Klicks oder mit gekauften Klicks von Leuten aus Indien gepusht. Du kannst alles von dem Zeug in die üblichen kontrollierten Standardkategorien einordnen. Zeigen Sie mir mal irgendwas, was nicht irgendwie dann doch zu naiv ist gegenüber den USA oder was irgendwie Russenzeug ist, ja, oder halt in irgendeiner Standard-Ideologie-Kategorie ist. Weil niemand da draußen richtig begreift, wie diese Ideologien entstanden waren und kontrolliert wurden im Zuge der historischen Aufklärungsbewegung, die einzig und allein deshalb zustande kam, weil einflussreiche Adelslinien es so wollten und ihre Geheimdienste dafür einspannten. Manche meinten, ich solle mich mehr einlassen auf Aktivisten. Okay, wenn es funktioniert, wie beim Kennenlernen meiner Frau, ist das super. Es kann aber auch gewaltig schief gehen. Es birgt erhebliche Risiken. Du weißt ja nicht, was jemand anderes schon getrieben hat oder noch Dummes treiben wird. ob das ein Psycho ist. Gab es ja auch, gab es immer wieder mal Leute, die dann mal mit uns was gemacht haben oder sowas und dann stellt sich raus, ja, die sind eigentlich im Kern doch totale Esos und dann liebäugeln sie mit irgendwelchen sozialistischen Konzepten oder sie driften dann irgendwie ins Radikale ab und könnten deinen ganzen Ruf ruinieren. Oder sich, wenn sie dann irgendwas Dummes machen oder einfach nur dummes Zeug rausposaunen irgendwo im Internet, ja, dann hast du vielleicht dann plötzlich mal eine Hausdurchsuchung, ja, wegen nichts und wieder nichts. Ja, das heißt, das Verfahren würde dann, was ich, dann irgendwann eingestellt werden, wenn er sich herausstellt, okay, ich habe damit gar nichts am Hut, aber dann sind erstmal deine ganzen Computer weg und deine Akten und irgendwas. Dann kriegst du vielleicht nach 6 Monaten wieder. Sollst du dann alles ersetzen, ja. Gott, kann das schief gehen. Ja. Ja, ich meine, also, wenn wir den Leuten wirklich zeigen wollen, wie das System funktioniert, wie man sich befreien kann, müssen wir all die tiefe Arbeit geleistet haben, wir müssen all die Illusionen hinter uns lassen, die falschen Hoffnungen, die gestreut wurden, wir mussten erkennen, in welchem Zustand die Bevölkerung ist, dass eben nicht überall einflussreiche rebellische Netzwerke existieren, an die man sich nur drankletten muss. Also ich muss zugeben, das habe ich auch in meinem anderen Video zugegeben, ich hatte wirklich diese Star Wars-Mentalität im Kopf. Oder die gleiche Mentalität wie in halt all den großen Werken der Popkultur. Ja, Star Wars, Terminator, Matrix. Es ist ja immer im Kern die gleiche Geschichte. Du hast da diesen Auserwählten und du hast dann halt einfach diese tolle Rebellion. Und die Rebellen sind eigentlich fast alle gut. Oder total gut und super organisiert. Und du musst dich denen halt anschließen. Ja, und so dachte ich, ist das irgendwo ein bisschen auch in der Welt, aber es ist halt leider nicht so. Du musst diese rebellische Bewegung überhaupt erstmal zusammenstellen und du musst die Leute erstmal rausholen, weil das Empire einfach heimlich alles kontrolliert und das Empire tritt nicht immer als Empire auf. Ja, und viele, die halt eben rebellisch sind oder meinen, sie seien rebellisch, dienen indirekt dem System oder sie sind einfach keine guten Menschen. Das musste ich halt auch erstmal wieder und wieder und wieder erkennen. Wie schlecht diese Menschen oftmals sind. Also Aktivisten, Influencer und so. Was für Monster da rumlaufen und wie häufig. Und ab einem gewissen Punkt sagst du halt einfach, nee, Leute, wir drehen das immer auf den Kopf. Ich gebe keinen Vertrauensvorschuss mehr, sondern ich habe erstmal einen Misstrauensvorschuss. Die Leute müssen erstmal mich überzeugen, dass sie was taugen. Ich bin immer erreichbar. Meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, meine Adresse, meine verdammte Adresse. Jeder weiß doch, wo ich bin. Die ganze Zeit. Ja, also gibt jetzt nicht Leute da draußen haufenweise, die sagen, oh, ich habe hier irgendwie voll was Interessantes am Laufen und ich bin irgendwie total seriös, aber der Benisch wollte mit mir nichts machen und so. Hey, ich bin hier. Ich bin erreichbar. Also lassen wir mal bitte diese Ausreden von wegen, ich würde mit niemandem irgendwas machen wollen. Ja, das heißt, ich würde gerne diesen Forscher aus Österreich treffen, diesen Oberhauser, meine Arbeit mal mit seiner abgleichen über alte adlige Geheimdienste, die Verschwörungsmedien kontrollieren seit 200 Jahren. Ich wollte mal Luke Hilser auftreiben. Ist der überhaupt noch im Leben? Solche Sachen. Also, wie gesagt, mir fehlt es an Geld, um alles zu realisieren. Ja, weil die Leute lieber Idioten hinterherlaufen und wirklich Monstern hinterherlaufen. Mir fehlt das Geld. Ansonsten, wenn jetzt da jetzt nicht so eine große Hürde ist, wenn mich Leute kontaktieren, hey, hast du mal Zeit? Natürlich. Natürlich. Aber, wie gesagt, Forscher, also das hat irgendwelche Typen an irgendwelchen Unis. Natürlich kennen die mich nicht. Woher würden die mich auch kennen? Aber ich meine, ich kannte bis vor kurzem diesen Oberhauser überhaupt nicht. Ja, es ist halt so. Ansonsten, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Haufen Forscher da draußen, die das machen, was wir machen. Die uns auch noch kennen und uns kontaktieren würden. Wenn solche Leute da wären, wow, ich wäre over the moon, ich wäre so happy. Ja. Das ist halt eben das. Ich meine, klar, es ist viele Leute in unserem Publikum, die folgen uns seit Jahren, unterstützen uns seit Jahren, haben Sachen eingekauft. Und es ist mir egal, ob jemand einfach nur seine Socken regelmäßig bei uns kauft. Alles zählt, alles ist wichtig. Ja, ob es ein 10-Euro-Abo ist oder ein einzelnes Buch oder ob jemand hier eine Palette Legacy kauft. Alles hilft, alles zählt. Und da gibt es Leute, die unterstützen uns seit 10 Jahren, 15 Jahren und die haben noch nie mal hier angerufen oder sowas. Also das ist auch so ein Ding, wenn die uns einfach mal kennenlernen wollen, schreibt uns einfach an, telefoniert uns einfach mal an oder skypt mit uns. Ja, also natürlich bin ich dann happy, Leute kennenzulernen. Aber viele denken wahrscheinlich, sie wollen uns nicht irgendwie groß aufhalten oder whatever. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, wir kriegen halt dann das Feedback, wenn Leute uns sagen, wow, wir haben denen einen Fehler erspart, Zeit erspart, wir haben denen geholfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das hat dann wirklich einen Effekt auf die Leute. Bin immer da. Ich bin immer offen. Und ich bin da auch großzügig eigentlich mit meiner Zeit. Ja, es sei denn, bestimmte halt Parameter sind da irgendwie mit dabei. Ja, also wenn mich jemand rekrutieren will für irgendein Standardding, das bringt halt einfach nichts. Ja. Also, es sind immer die Ressourcen, die bei uns das Problem sind. Wenn jeder unserer Follower nur seine Socken ständig bei uns kaufen würde, sich Klamotten oder so weiter, oder wenn jeder einen winzigen Beitrag monatlich spendet, könnten wir Bäume ausreißen und Berge versetzen. Dann könnte ich auch mal herumreisen und mich mit Experten kurz schließen, die uns wirklich weiterbringen. Und ich brauche persönlich nicht viel, um glücklich zu sein. Also wenn niemand hier in meiner Familie krank ist oder sowas, wenn ich Platz habe für meinen Beruf, ich bin fasziniert von der Idee, Raum zu haben, ja, richtig Platz zu haben. Das wäre das Größte für mich. Wenn ich hier herumrenovieren kann ein bisschen, dann bin ich happy, dann bin ich over the moon. Ja, ich bin da sehr genügsam. Ich weiß noch, wie ich als Teenager, als endlich mal alles stabil war, so happy war über Monate hinweg. Das war wie andere Leute auf Drogen für ein paar Stunden. Das war bei mir einfach der ganz natürliche Dauerzustand. Ich happy, over the moon. Und wenn ich mit Leuten rede und die mich Sachen fragen über ernste Themen, also wenn die wirklich dann über ernste Themen sprechen wollen, dann merke ich dann recht schnell, wo bei denen die Schmerzgrenze ist. Ja, ab wann sie die Realität für zu gruselig halten. Es haben auch immer die Leute mich gefragt, wie hältst du das aus, andauernd für so lange, sich mit diesen bierernsten Themen zu beschäftigen und auch immer diese Enttäuschungen mitzumachen, wie mächtig die Supermächte sind, vor allem als Kartell. Ich bin schon immer damit klargekommen. Das ist so ein bisschen wie Frodo und der eine Ring. Also Frodo ist nicht der auserwählte, prophezeite Messias oder Superheld. Er ist halt von dem Ring nicht so beeinträchtigt wie die anderen. Ja, der Ring fiel ihm in den Schoß, er muss alles Mögliche riskieren, würde es alleine natürlich nie schaffen, das ist ein Gemeinschaftsakt. Manche waren überrascht, dass ich erst so spät im Burnout gelandet war, erst so spät Tabletten zum Schlafen nehmen musste. Ich meine, immer mehr Leute reden offen über sowas. Ja, egal ob politische Influencer oder irgendwelche Unterhaltungspromis oder dieser JP-Performance-Typ, der dann irgendwie kistenweise Psychotabletten genommen hat. Ja, das heißt, wenn du jetzt einfach nur Entertainer bist und dein, so im klassischen Entertainment, ja, Musik, Mode, Modeling, Schauspielerei, dann bist du entweder on top oder du bist nichts. Und die werden halt dann von dem Management rangenommen oder nehmen sich selber ran, bis sie wirklich kollabieren und Drogen brauchen und Tabletten brauchen. Ja, im politischen Bereich ist es noch heftiger. Ich meine, dieser JP von JP Performance läuft jetzt nicht Gefahr, ständig verklagt zu werden. Die Antifa ist nicht hinter ihm her oder sonstige radikale Gruppen. Der Staat verfolgt ihn nicht, außer er fährt zu schnell. Er muss auch nicht radikale Dinge sagen, die sein Leben ruinieren und ihn den Rest seines Lebens verfolgen. So wie Kanye West. Ich meine, Kanye hätte alles Mögliche machen können. Ja, der hätte dann mit seinen Millionen und Millionen hätte er sinnvolle Dinge sagen können, hätte hintenrum halt Leute fördern können, die was taugen. Aber nein, er fällt rein auf die falschen Leute, die falschen Ideen. Ruiniert sich. Von politischen Influencern wird oftmals Absurdes verlangt von den Followern. Ja, gerade laufen ja die Klagen vom Wahlcomputerhersteller Dominion gegen Fox News, gegen andere Sender und individuelle Moderatoren und Influencer. Die sind richtig in Schwierigkeiten. Bei Fox zahlt das vielleicht noch die Versicherung, wenn die sich nicht querstellt. Die haben dann alle posaunt, die Wahl war gestohlen, die Computer haben da Millionen Stimmen erzeugt. Ja, rumposaunt, aber hinter den Kulissen, wie jetzt rauskam, meinten die, nee, das ist Schwachsinn, aber wir brauchen das für die Einschaltquoten. So ist das gelaufen. Wir haben das den Leuten gesagt, okay, ja, pass auf, das Game ist sowieso rigged, ja, das ist ein Parteienkartell, du kannst so gar nicht gewinnen. Und die Republicans manipulieren eigentlich seit Bush, vor allem seit George W. Bush, manipulieren die Republicans eigentlich viel härter als die Democrats, weil sie sonst nie alles in diesem 50-50 Gleichgewicht halten können. Ja, die alten Christenwähler sterben immer aus und die jungen Wähler sind oftmals links. Und man braucht jetzt halt dann immer wieder Manipulation und man braucht halt eben die jüngeren frustrierten Männer, die halt dann so Truther-Medien konsumieren, die will man auch haben und deswegen musste man halt dann so tun, boah, die große Wahlverschwörung, kommunistischer, linker Deep State, bla 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 bla. Früher unter Bush, da durftest du ja nichts sagen auf Fox News von wegen Verschwörung mit 9-11 und so. Nein, 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 das war Landesverrat, hieß es. Und jetzt haben die Republicans die Verschwörungsheinis vollkommen vereinnahmt. Völlig vereinnahmt. Ja, und jetzt gibt es da Milliardenurteile. Also es gibt schon eins gegen Alex Jones, Sandy Hook. Alex Jones schuldet 1,5 Milliarden Dollar. Er hätte auch verklagt werden können rauf und runter von den Pharmafirmen, die er da ständig hier angegangen hat. Obwohl das Establishment ja viel schlauer ist. Ja, das heißt, die würden keine Fake-Pandemie machen und dann auch noch hier für jeden nachprüfbar dann irgendwelche fiesen Dinge in die Impfungen reinmachen. Nö. Nö. Man macht das cleverer, man macht das hintenrum. Hier, noch eine Krise, noch eine Krise, noch eine Krise. Noch mehr Desinfo, noch mehr Desinfo. Oh, die Russen werden dich retten. Geh in die Russenfalle rein. Und oh, streite dich mit der anderen Hälfte der Bevölkerung. Und streite dich am besten noch mit allen Frauen. Und jeder, der nicht unbedingt so weiß ist wie du, streite dich mit den allen. Bis du blau im Gesicht bist. Dann wirst du bestimmt gewinnen. Hä? Also, ich hoffe, ich habe da mehr Kontext geliefert. Ja, jetzt nicht nur zu mir, sondern halt zu der Gesamtsituation. Das heißt, sie finden ja mein neues Buch unter shop.recenter.com, das Kartell der Supermächte, Band 8, Bundesrepublik. Und da können Sie es nochmal genau hier aufgedröselt vor sich liegen haben, dass Sie genau verstehen, wie das Game manipuliert ist und wie Sie da wirklich konkurrieren können mit. Ja, wie Sie lernen, wie ein Geheimdienstler zu denken, wie Sie auf deren Level kommen können, was das anbetrifft. Weil auf geldmäßig schaffst du das nie. Die haben immer mehr Geld. Da kannst du noch so viel labern online oder irgendwie Aktivismus machen. Die können mehr Aktivismus finanzieren. Und mit Ideologiekrempel, da kannst du auch nie irgendwie einen Blumentopf gewinnen. Da kannst du nicht mithalten mit dieser puren Doktrin der Elite, die nur auf Macht aufgebaut ist. Die sind nicht irgendwie begrenzt wie halt die gewöhnlichen Ideologien. Ja, also holen Sie sich mal ein neues Buch unter shop.recenter.com, kaufen Sie sich neue Socken. Gönnen Sie sich neue Socken. Ja, oder mal eine neue Hose von 5-11 Tactical. Oder gehen Sie rein in den persönlichen Schutz. Ja, ich meine, who knows, was die Supermächte als nächstes machen. Ich meine, ich weiß genau, welche Optionen sie haben, wie man sich davor schützen kann. Aber ich weiß nicht genau, welchen Pfeil sie aus dem Köcher rausziehen und genau wann. Vielleicht gibt's ABC-Waffen. Gemischt mit Cyberwaffen. Ja, vielleicht kommt dann nuklearer Fallout in ihre Richtung. Was machen sie dann? Ja. Online gehen und Kommentare schwingen? Na, das Internet wird da nicht mehr funktionieren. Ihr Computer auch nicht. Sie brauchen einen Wasserfilter, brauchen Lebensmittel, sie brauchen halt, alles, was notwendig ist. Ihre eigenen Kommunikationsgeräte, Funkgeräte. Ist gar nicht mal sonderlich teuer. Ja, wenn sie halt sich auf die Basics hier konzentrieren, Ist gar nicht mal so teuer, ist gar nicht mal so aufwendig. Ja, und sie helfen damit, wenn sie bei uns einkaufen, helfen natürlich dann unserer gesamten Unternehmung, die es sonst nirgendwo gibt. Nirgendwo gibt es irgendjemanden, irgendeine Plattform wie wir. Ich meine, es wäre schön, wenn es 10 Plattformen gibt, die so sind wie wir. Mann, ich würde die ganze Zeit mit denen zusammenarbeiten. Wir würden wahrscheinlich mit 2 oder 3 von denen fusionieren und würden alle die Expertise zusammen poolen und könnten Berge versetzen und so. Ja, ob jetzt solche Plattformen hier in Deutschland existieren oder im amerikanischen Raum, aber es gibt keine Plattformen wie uns. Niemand macht das, was wir machen. Das ist zu einem gewissen Prozentsatz. Zum gewissen Prozentsatz ist das Zufall gewesen. Ja, vergessen wir mal die Leistung, die wir gebracht haben, die Risiken, die wir gebracht haben. Es ist zum Teil ein bisschen wie, ja, Frodo kommt zu dem Ring. Ja, es ist einfach eine gewisse Verkettung von unwahrscheinlichen Ereignissen. Ja, das heißt, hätte ich richtige Mentorfiguren gehabt in meiner Kindheit, in meiner Jugend, dann hätten die mir gesagt, hey, pass auf, du musst mal machen so eine richtige Karriere, mach hier und da und dann machst du das und dann kommst du hier, steigst du auf und hier in das Netzwerk und bist Parteimitglied hier und dann kannst du richtig was reißen und dann können deine Kinder eine Generation später noch mehr reißen und ihr habt dann irgendwie was zu melden, ihr seid wer und so. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre ich jetzt vielleicht irgend so ein Verwaltungsbürokraten mit der CDU oder sowas oder CSU. Ja. Dumm, also halt jetzt nicht was die geistige Leistungsfähigkeit anbetrifft, dumm, aber halt einfach weltanschaulich dumm, aber happy. Wäre ich jetzt happy. Wahrscheinlich entspannt. Oder auch weniger entspannt, ja, dem Konkurrenzkampf mit irgendwelchen anderen Verwaltungsbürokraten. Aber Sie wissen, was ich meine, ja. Das heißt, wäre ich jetzt in Amerika geboren, hätte dann irgendwie eine Medienkarriere gemacht oder sowas im politischen Bereich, wäre ich dann bei der einen Partei gelandet oder der anderen, je nachdem, wie ich aufgewachsen wäre oder durch Zufall und würde halt dann Fluff bringen. Einfach nur Zeug, ja. Einfach nur irgendwelchen stupiden Content, der die Leute gefangen hält. Also es war auch irgendwo notwendig, einfach immer wieder so enttäuscht zu werden, nie im Trend zu liegen, oder fast nie im Trend zu liegen. Ich glaube, bei 9-11 oder nach 9-11, der Bush-Ära, lagen wir schon irgendwo im Trend. Aber diese ganzen üblen Sachen, diese ganzen Negativfaktoren, dass man halt nicht schnell irgendwo Support kriegt und Hilfe kriegt, dass man sich das alles selber aneignen muss, dass man halt niemandem mehr so weit vertraut, sondern dass man halt wirklich seine eigene Forschung macht und sich die beste Literatur holt und so weiter. Dass man nicht denkt, oh, meine Gruppe weiß eh schon alles und wir können alles lösen mit unseren ideologischen Sprechen. Das ganze Elend war absolut notwendig. Und es ist eine Verkettung von ungewöhnlichen Umständen. Und auch Sie da draußen, wenn Sie uns jetzt zuhören, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch quasi beteiligt waren an dieser Verkettung von ungewöhnlichen Umständen. Das heißt, Sie sind irgendwann mal auf diese Sendung hier gestoßen und haben gemerkt, oh, da ist irgendwas Besonderes dran. Da ist irgendwas, was da woanders nicht gibt. Und dann haben Sie bei uns eingekauft, Sie haben uns was gespendet oder whatever. Und ohne das gäbe es uns nicht. Ohne das hätten wir gar nicht so lange durchgehalten, dass bis dann die wirklichen Durchbrüche kamen. Also Sie da draußen gehören zu dieser langen, langen Kette an ungewöhnlichen Faktoren, die es brauchte, um die krassesten, größten Geheimoperationen der letzten paar hundert Jahre aufzudröseln. Die Operationen, die unsere Welt so geschaffen haben, wie sie jetzt ist, die unser politisches Denken geschaffen haben, was letztendlich dann auch mündete in eine Art Kartell der Supermächte. Dass die Leute gar nicht wissen dürfen, wer wirklich mit wem unter einer Decke ist. Welches Empire wirklich wie groß ist. Und ja. Okay, also das heißt, sie gehen auf shop.recenter.com, holen sich mein neuestes Buch und auch die anderen drei Bücher meiner Reihe. Das Kartell der Supermächte. Sie legen noch ein paar irgendwie so 5-Eleven-Socken oder Helicontext-Socken in den Warenkorb und sie bestellen das. Und dann können sie tatsächlich lernen, was los ist und wie wir uns befreien aus diesem System. Ja, weil ansonsten kannst du dich nicht befreien. Ich habe das alles durchgekaut, ich habe das von 20 verschiedenen Winkeln aus betrachtet. Du kannst sonst nicht gewinnen. Ja, schauen Sie, wenn Sie regelmäßig wählen gehen, ja, einfach nur wählen gehen im persönlichen Bereich, online ein bisschen kommunizieren, ja, so politisches, dann kannst du damit natürlich nicht gewinnen. Das ist jetzt halt so der unterste Level an politischer Beteiligung. Das System ist so eingerichtet, dass du nicht gewinnen kannst, weil die großen Parteien werden ja gewählt und dann, die sind natürlich nicht auf deiner Linie. Also nicht wirklich, die sind dir gegenüber nicht loyal. Du kannst nicht gewinnen. Dann, wenn du jetzt dich stärker beteiligen möchtest politisch, wenn du in eine Partei gehst, richtig einsteigen willst, kannst du auch nicht gewinnen, weil du bist nicht in diesen Seilschaften gewesen, schon an der Uni, diesen Kaderschmieden, deine Eltern waren nicht im System, also in dem oberen System. Du kannst nicht gewinnen, du bist vielleicht ein Kreispolitiker dann. Du kannst nicht gewinnen. Also, was bleibt dann frustrierten Leuten, die wirklich was erreichen wollen, und merken, okay, so in den Parteien, das bringt nichts. Was machen die dann? Radikaleren Aktivismus im Netz oder auf der Straße. Und da kannst du auch nicht gewinnen, denn das Establishment kann gegnerischen Aktivismus bezahlen aus der Portokasse. Du kannst nicht gewinnen. Damit. Mal abgesehen davon, dass du sowieso dann halt nur gegen andere Aktivisten kämpfst, hier da draußen. Das heißt, es hebt sich gegenseitig auf, weil dein Aktivismus ist so designt, dass er andere Leute triggert und beflügelt und aufscheucht. Kannst nicht gewinnen. Und was ist dann die letzte Steigerung an Beteiligung, wenn Leute meinen, das hat alles nichts gebracht, radikaler Aktivismus, irgendwie sich Klima irgendwo hinkleben und hier Fahnen schwenken und so und Rauchdinger loslassen, das hat alles nichts gebracht. Was dann? Was ist dann die Steigerung? Es war immer wieder Terrorismus für bestimmte Gruppen. Und hier kannst du auch nicht gewinnen, weil alle Kommunikationsmittel komplett überwacht sind, weil die Szenen überwacht sind mit Agenten. Überall Wanzen. Und es gibt Profis für die Supermächte oder für die Großmächte hier. Profis in Terrorismusbekämpfung. Und du bist ja dann so ein Anfänger, du hast ja keine Ahnung. Hier kannst du auch nicht gewinnen. Erst dann, wenn du die Imperien und deren Geheimdienste wirklich verstehst, hast du eine Chance. Das ist das Feld, das ich bearbeite. Alles andere an gewöhnlichen Schienen funktioniert nicht. Du kannst dich da entweder abstrampeln oder du kannst resignieren, dich überhaupt nicht mehr politisch beteiligen und dein Leben leben und hoffen, dass du bei den nächsten 20 Krisen nicht zu krass Schaden nimmst, dass nicht deine Branche zu hart getroffen wird, dass dein Geld ausreicht, um die Inflation zu überleben. Wir haben hier einen Beitrag auf recenter.com, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Vorsicht, Terrorismus, Strafrecht, das Netz ist riesig groß und engmaschig. Also, das heißt, ich habe über das Thema auch geschrieben in meinem neuen Buch, über die Bundesrepublik. Also das Überwachungssystem ist viel größer, als es die meisten ahnen. Es ist viel besser. Und das Überwachungssystem funktioniert zusammen mit der Terrorismus-Legislatur hier in diesem Land. Ja, also die Gesetze sind so weit gefasst, wenn du auch nur irgendwie an einer Gruppe beteiligt warst, Mitglied warst, haftest du zum Teil mit für alles, was die Gruppe macht. Und selbst wenn man dir jetzt nichts Spektakuläres nachweisen kann, dann ist schon die Anklage oder halt der Ermittlungsverdacht, ja, das heißt, man ermittelt Verdacht Bildung einer terroristischen Vereinigung, allein das reicht aus, um dein ganzes Leben zu durchleuchten. Und dann finden sie vielleicht 20 andere Dinge, die nicht so legal sind und können dich damit fertig machen. Jetzt in Bayern gab es irgendwie wieder Hausdurchsuchungen bei mehreren Personen, Verdacht auf eine terroristische Vereinigung. Die Personen sollen einen großflächigen Stromausfall geplant haben durch die Sabotage von Strommasten. Während dem Blackout sollten dann nach ihren Vorstellungen rechte Kräfte die Kontrolle über das Land übernehmen. Ja, und vor wenigen Wochen gab es diese Reichsbürgergruppe, die wird uns dann noch über einen langen Zeitraum hinweg Schlagzeilen liefern, wenn die Prozesse halt dann irgendwann richtig losgehen. Ja, also das ist dann hier Strafgesetzbuch Artikel 129a. Stammt von 1976, also wegen der RAF hat man das dann mal umgesetzt. Bildung, Mitgliedschaft, Unterstützung sowie Werbung für eine terroristische Vereinigung. Alles unter Strafe. Also kommst leicht rein, schwer wieder heraus. Ja, und es gab Leute, die fanden uns mal cool und meinten dann, wir sind nicht radikal genug und es ist, die Welt geht eh bald unter und man müsse jetzt irgendwie radikal sein und halt eben in diese Netzwerke reingehen. Immer schön vorsichtig, meine lieben Leute. Ja. Also das heißt, wenn jemand einer Gruppe zugehörig ist, sich irgendwie beteiligt hat und die Gruppe noch nicht einmal eine Tat begangen hatte, ist derjenige schon in großen Schwierigkeiten. Wenn du neue Mitglieder angeworben hast, Sponsoren an Land gezogen hast, dann bist du richtig hier in Schwierigkeiten. Ja, und eine Mitgliedschaft ist jetzt auch halt relativ locker definiert. Ja, also die machen sich halt dann diesen ureigenen Trieb der Leute zu eigen. Man will zu einer Gruppe dazugehören. Das ist unser genetisch verankertes Stammesdenken. Wir sind der Stamm so und so, wir haben einen Namen, wir haben eine Flagge, wir haben eine bestimmte Kriegsbemalung und wir unterscheiden uns von den anderen Stämmen. Da sind wir richtig rallig drauf. Und genau das ist dann halt illegal. Ja, also das heißt, so wurden mehrere RAF-Mitglieder für Straftaten verurteilt, bei denen ihre Beteiligung nicht im Einzelfall nachgewiesen war. Es wurde argumentiert, dass die Angeklagten halt eben Mitglieder der RAF gewesen seien und diese Organisation sich insgesamt öffentlich zu der Tat bekannt habe, was als Geständnis der Angeklagten zu werten sei. What? Als toller Gummiparagraf und es ist leicht, wirklich leicht, es ist wirklich leicht, da rein zu geraten. Und ganz, ganz schwierig, da wieder raus zu geraten. Wir haben den Leuten immer wieder gesagt, worauf es ankommt. Ja, dass sie da halt nicht hier zum Opfer werden. Und es gibt alle möglichen faulen Tricks. Ich erkläre das auch in einem Buch. Das heißt, man sagt dann, die Amerikaner sind auf deiner Seite, Trump oder Team Q oder die Russen. Und die sind alle hinter uns. Und wir haben sogar irgendwie, wir haben sogar Leute, die dann bei den Behörden sitzen und die uns warnen können. Wir haben also Schutz, wir haben irgendwie den Staat infiltriert und so. Uns kann da nichts passieren und dann klicken die Handschellen. Oder Schlimmeres, ich meine, wir haben jetzt irgendwie gesehen, es kam jetzt so ein Typ frei aus Guantanamo Bay, der saß dann, also wegen Terrorverdacht, hat vielleicht sogar mal Ron DeSantis kennengelernt. Den grinsenden, vielleicht künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Saß 20 Jahre in Guantanamo ohne richtige formelle Anklage, ohne gewöhnlichen Schutz. Und das kann natürlich in der nahen Zukunft auch so passieren, wenn man jetzt kein Islamist ist, sondern ein Russen-Kollaborateur. Also wenn das mal richtig ernst wird, noch ernster als es jetzt eh schon ist, mit dem Ukraine-Krieg und allem, was damit zusammenhängt, wenn das mal richtig rumst, dann geht's hier auch anders zu. Dann werden halt so terroristische oder halt wie auch immer gesinnte pro-russische Leute hier, die werden dann eingesammelt. Und die landen dann in irgendwelchen Sondergefängnissen, irgendwelchen Black Sites. Ja, das heißt, man gibt den Leuten das Denken vor über die Influencer. Sie rennen in die Falle. Und können dann eingesammelt werden. Oder selbst wenn man jetzt nicht gerade in einem Ghost-Prison landet, irgendwo in Nordafrika, ja, wo kein Recht gilt, keine Gesetze gelten, selbst wenn man jetzt nicht so weit in die Falle reingeraten ist, so kann man dennoch halt Schaden dadurch nehmen. Ja, also man kriegt einen Haufen Ärger. Es gibt dann vielleicht ein neues Social Credit System und da bist du dann halt in der untersten Schiene, wegen halt dieser Sache damals. Immer schön aufpassen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt gelernt, es gibt neue digitale Ausweise jetzt in Russland. Die Details werden hier jetzt so gemunkelt, dass du dich nicht mehr frei bewegen darfst in Russland. Werden sehen, ob das stimmt. Also, dass halt die Leute nicht mehr abhauen wegen der Militäreinziehung. Und ansonsten, die können dir dann sagen, du darfst nur in der Stadt sein oder nur in diesem Oblast sein und darfst ohne Sondergenehmigung da nicht mehr raus. Das kann natürlich dann bald kommen. Ja, und so ein Social Credit System gab es eigentlich schon immer. Also gerade auch in diesen mittelalterlichen Phasen, auch hier auf deutschem Boden. Ja, das heißt, wenn du jetzt nicht unbedingt hier im gehobenen Bürgertum warst, wenn du halt nicht irgendwie dem Adel gedient hast in besonderer Form, wenn du jetzt nicht für die Post aufgemacht hast und in der Post rumspioniert hast, wenn du kein Verwaltungsbürokrat warst hier und alles durchgesetzt hast, was der Adel von dir wollte, wenn du jetzt nicht so auf diesen Levels warst, warst du halt ein Niemand. Ja, du warst vielleicht sogar auf einer schwarzen Liste. Das heißt, du giltst als aufmüpfig oder warst vielleicht schon mal an einer Rebellion beteiligt oder sowas. Dann bist du auf so einer richtigen schwarzen Liste gewesen. Ja, oder du bist auf einer Whitelist. Die trauen dir dann. Weil dein Vater schon halt irgendwie und dein Großvater waren schon irgendwie privilegiert und dienten im Adel in besonderer Weise. Also so Social Credit Systeme gab es schon überall. Das ist keine Erfindung des Sozialismus. Ich meine, der Sozialismus hat sowieso in der Praxis, in der Realität, da war nichts neu, nichts anders. Ganz klassische Imperien, ganz klassische Diktaturen. Ja, nur ein bisschen marxistisch, leninistisch angepinselt. Und auch das, was wir jetzt sehen. Ja, das heißt, das ist immer das Gleiche. Das ist wie im Mittelalter. Also das, was Nordkorea heute macht, unterscheidet sich eigentlich nicht so groß wie das, was im Mittelalter lief. In Europa. Die nennen das da drüben vielleicht kommunistisch, aber das ist vollkommen egal. Das ist da drüben inquisitorisch. Wenn du einen Pups lässt in Richtung Regime, ist das dein Ende oder du wirst da richtig durch die Mangel gedreht? So war das früher hier auch. Oder wenn halt der Staat nicht genug Kohle hat, um die Leute zu ernähren, dann sind halt Leute gestorben an Unterernährung, Krankheiten. So ist das in Nordkorea. So war es hier im Mittelalter. Das ist ein und dasselbe. Oder diese Verfolgungen im Kommunismus, ja, das heißt, die kommunistische Geheimpolizei und diese ganze Mist, der da lief und das ganze Elend hier im Kommunismus. Das war alles, ging alles zurück auf das Training der zaristischen Geheimpolizei im Russischen Kaiserreich und das Training geht zurück auf die Briten. Das ist britisches Training. So, das ist immer so verblüffend, wenn du dann irgendwelche großen Spionagefälle liest und dann heißt dann, boah, der KGB hat dann irgendwie den britischen MI6 infiltriert, die amerikanische CIA, um Gottes Willen und so. Und dann denken wir immer, das ist alles dasselbe Training. Der KGB hat nichts Neues erfunden. Das ist alles das Training, was die Briten vorher eh schon hatten. Damit hätten sie rechnen müssen. Ja. Ich meine, weiter oben war das eh alles natürlich anders. Tja, also das möchte ich Ihnen nur mal hier ans Herz legen, dass sie sich das genau anschauen. Also jetzt nicht nur für sich, sondern wenn sie jetzt zum Beispiel meinen, wow, sie haben größte Hoffnungen in die AfD oder sowas, bestimmte AfD-Politiker meinen, da stecken sie ihr Geld hin oder so, Vorsicht. Wenn dieser Politiker in solchen radikalen Zirkeln früher waren, dann ist das Risiko eben brutalst hoch, dass derjenige unter Kontrolle steht. Das ist einfach so. Ja, es kostet viel Geld, jemanden zu schnappen manchmal und wenn jemand geschnappt ist, will man ihn natürlich dann umdrehen, nicht einfach nur irgendwie nur verhaften. Dann haben wir hier die Meldung, wie damals bei der Besatzung Ostdeutschlands, Russland nutzt systematisch Vergewaltigungen. Also das ist halt die primitivste Form der Kriegsführung. Ja, das heißt, das ist wie im Syrienkrieg, wo sich die beiden verfeindeten Seiten halt gegenseitig massakrieren und halt systematisch mit Vergewaltigungen arbeiten und begehen dann unglaubliche Verbrechen, einfach in der Hoffnung, die andere Seite psychisch zu brechen. Und zwar für die nächsten Generationen. Das heißt, wenn du dann gewinnst, ist der Gegner so eingeschüchtert, ja, und so kaputt geistig, dass halt die keinen Widerstand mehr leisten. Wahrscheinlich. So einfach ist es natürlich nicht, aber es wird halt eben so versucht. Also im Syrienkrieg war das ein riesiges Problem. Jetzt sagen die Vereinten Nationen, die Russen machen das auch. Ja, die Russen machen das in der Ukraine. Und man kann sich dann vorstellen, wenn die Russen jetzt ein großes Gebiet eingenommen hätten in der Ukraine, dann hätten die halt die Standardmethoden verwendet, um halt Aufstände niederzuprügeln, um Säuberungen zu machen, dass einfach halt kein Widerstand mehr aufkommen kann. Also würdest du halt eben dann einfach hier verdächtige Männer einsacken und foltern, dann wieder rausschmeißen, würdest halt Frauen vergewaltigen und so weiter. Und das ist halt eben übel. Das heißt, so würde das ablaufen, wenn die Russen Eroberungen machen. Wenn die Russen jemanden befreien aus hier nach russischer Lesart. Ja, es gibt Leute hier, die meinen dann irgendwie, sind ja radikal gesinnt, haben sich aus dem Internet ihr Weltbild zusammengeklaubt. Und sie glauben dann, Russland würde uns befreien hier in Deutschland. Oder zumindest Ostdeutschland befreien. Die Russen würden hier alles stehlen. Industrie, Menschen. Und die Russen würden hier, die Russen würden hier richtig viel vergewaltigen. Und das ist schon mal passiert. Ja? Beim Vormarsch der Roten Armee auf das Gebiet des Deutschen Reiches vergewaltigten Rotarmisten, also Russen hauptsächlich oder halt aus anderen sowjetischen Gebieten, vergewaltigten Rotarmisten massenhaft deutsche Frauen, besonders bei und nach der Schlacht um Berlin. Also es werden geschätzt, bis 2 Millionen Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt. 1,4 Millionen bei der Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten, 600.000 in Berlin und der späteren sowjetischen Besatzungszone. Also jemand anders, andere Forscher schätzen bis 800.000 Fälle in Berlin, allein im Jahr 1945. Schätzungsweise 40% der Opfer wurden mehrfach vergewaltigt. Bis 1947 vergewaltigten Rotarmisten in der sowjetischen Besatzungszone geschätzt bis zu 2 Millionen Frauen. Also wir haben jetzt nicht nur ja, quasi bis zu 2 Millionen Einzeltaten, sondern mehr Taten, ja, und halt 2 Millionen, dieselben 2 Millionen Opfer. Vereinfacht formuliert. Also, liebe Leute, ja, wenn Sie glauben da draußen, Sie seien patriotisch und hätten alles hier verstanden. Wenn hier Russen herkommen, ja, also wenn hier nach Deutschland, wenn hierher Russen kämen, um zu stehlen und zu vergewaltigen, würde ich auf die Russen ballern mit den amerikanischsten Waffen, die es nur gibt, und würde dabei Yankee Doodle singen, wenn es sein muss. Ja. Da geht es einfach nur um Abwehr. Da geht es einfach nur um Sicherheit. Es ist dir vollkommen egal, woher die Waffen stammen. Ja, ob du dann irgendwie in der Öffentlichkeit hier einen US-Präsidenten umarmst oder irgend so ein Müll, ja. Ob du halt schön lächeln musst in der Öffentlichkeit, bei irgendwelchen politischen Events, whatever. Hauptsache, du wehrst diese Russen ab. Okay? Also das wollte ich nochmal erwähnt haben. Dann haben wir jetzt gesehen, China hat jetzt einen Friedensplan vorgelegt, einen 12-Punkte-Plan. Es ist halt sehr schwammig formuliert. Man kann jetzt noch nichts Großes, allzu Großes reinlesen. Es wirkt wie ein Zeiterkaufungsplan. Also den Russen ist die Munition ausgegangen. Die von diese 122 mm Sowjetgranaten. Von denen brauchen sie unglaublich viele. Und die Depots sind leer geschossen. Die haben halt aus Nordkorea noch Sachen geholt, die Russen. Es ist einfach nichts mehr da. Und es dauert 12 Monate oder länger, um die Depots wieder aufzufüllen. Um die Panzer zu reparieren, neue Panzer zu bauen und, und. Die Russen brauchen Zeit. Und Geld. Und der Friedensplan, den die Chinesen da vorschlagen, würde halt den Russen das verschaffen. Zeit und Geld. Erstmal Waffenstillstand, dann wollen sie wahrscheinlich keine neuen Waffen für die Ukraine. Aber die Russen dürfen ihre Depots auffüllen, keine Sanktionen mehr gegen die Russen. Tja, und dann vergehen ein paar Jahre, bis die Chinesen endlich bereit sind, irgendwas Größeres zu machen. Und dann schlagen halt die beiden Supermächte, die beiden Ostmächte, halt eben dann wahrscheinlich gemeinsam koordiniert zu. Ja, das Timing für die Chinesen ist einfach schlecht. Ich meine, sie stehen zwar auch unter Druck, aber irgendwie jetzt wollten sie nicht unbedingt losschlagen. Die Corona-Pandemie hat halt viel durcheinander gebracht. Also ich habe ja gesagt, 2015 habe ich gesagt, passen Sie auf das Jahr 2020 auf. Ab dann geht's richtig los. Ja, dann sind die ganzen Militärs alle erneuert und alle wollten dann zu demselben Jahr fertig sein, bereit sein. Ich habe gesagt, ab 2020 wird es richtig militärisch an mehreren Schauplätzen. Und Leute haben gesagt, nee, was ist denn das für ein Quatsch, das kannst du doch vergessen, das passiert nie, es gibt nur politische Kämpfe und Laberkämpfe und Ideologiekämpfe. Ja, und dann kam mal die Pandemie dazwischen, aber sobald die Pandemie dann einigermaßen eingedämmt war, ging es halt richtig militärisch los. Ja, und vielleicht hat irgendjemand diese Corona-Pandemie überhaupt erst nur gestartet, um die Supermächte auszubremsen, um die durcheinander zu bringen. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Vielleicht ist das, was hinter der Pandemie steckt. Ein Angreifer wollte die Supermächte ausbremsen. Weil die wissen, wie verwundbar sie sind für biologische Waffen. Jeder ist verwundbar für biologische Waffen. Deswegen gibt es ja auch ein Kartell der Supermächte. Dass die halt möglichst hier früh gewarnt sind und so. Aber die wurden ja richtig erwischt. Alle drei. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, wie hoch hier gepokert wird. Ja, das heißt, mit diesem Friedensplan der Chinesen, vielleicht sind die Forderungen einfach zu hoch und die Chinesen wollen dann irgendwie Geld investieren in die besetzten Gebiete, was die Russen sich da geholt haben. Man nennt es halt dann Wiederaufbau. Das ist alles eben super heikel. Das ist jetzt kein netter, schöner Friedensplan. Nordkorea steht bereit, um halt richtig was Krasses zu machen und das kann halt einfach nur eskalieren. Also, sehr fragwürdige Vorschläge. Also es ist nicht so einfach. Ja, Waffenstillstand dann gut ist. Nee, es ist halt einfach eine viel größere Sache. Und jetzt wurde ein neues Wort geschaffen, ich glaube von Sascha Lobo beim Spiegel, wenn mich nicht alles täuscht, das Wort Friedensschwurbler. Also gemeint sind halt Leute, die fanatische, simple Ideen holen aus dem Internet und dann halt einfach dann Aktivismus machen. So in etwa. Ja, das heißt, das ist kein klar definierter Begriff, ist ein halbwegs klar definierter Begriff. Die Aktivisten sind jetzt natürlich dann super erbost, dass halt dieser Begriff für sie verwendet wird. Und die Aktivisten sagen, nee, sie sind einfach für den Frieden. Ja? Aber, oder sie gehen dann zu dieser Wagenknecht-Demo morgen und schwingen diese Parolen. Aber das Zentrale an diesen Forderungen von Sarah Wagenknecht und anderen ist einfach, die wollen keine Waffen mehr an die Ukraine und wollen keine Sanktionen mehr gegen Russland. Darum geht's. Und nur das ist für den Kreml wichtig, ob diese Resolution oder dieses Manifest von Wagenknecht, dass da eigentlich harsche Worte gefunden werden über Russland und den Krieg, ja, Worte, für die Wagenknecht da drüben im Knast landen würde. Diese harschen Worte sind im Kreml egal, weil die wichtigsten Forderungen ja letztendlich dann vermittelt werden. Keine Waffen an die Ukraine, keine Sanktionen gegen Russland. Also letztendlich keine Bestrafung für den Aggressor. Und natürlich gab es dann haufenweise Leute, auch in diesen Fernsehshows, zum Beispiel diesen Kevin Kühner, der dann gemeint hat, ja, aber wissen Sie, Frau Wagenknecht, wenn die Ukraine nicht genügend Waffen bekommen hätte, ja, dann säßen wir gar nicht jetzt hier und würden dann irgendwie drüber debattieren, wie verhandelt werden soll, sondern es würde gar nicht verhandelt werden. Also brauchen die doch Waffen, um verhandlungsfähig zu sein. Und das ist natürlich dann der Kernpunkt und da kann eben die Wagenknecht nichts dagegen sagen eigentlich. Sie kann halt einfach nur irgendwie abwehren, abblocken und so tun, als sei sie halt die für Frieden und die anderen würden den Krieg halt einfach nur verlängern. Ja, das heißt, wenn man jetzt nicht hier wieder diese Grabenkämpfe möchte, ja, Friedensschwurbler und so, solche Begriffe, dann müssen Aktivisten halt auch wirklich klipp und klar konkret sagen, welche Forderungen der Russen sie bereit wären zu akzeptieren. Darum geht's. Einfach mal konkret sein. Nicht mehr nur schwammig labern von Frieden und Verhandlungen. Was konkret sind russische Forderungen, die für die Aktivisten akzeptabel sind? Viele Aktivisten, wenn sie ehrlich wären, würden dann sagen, ja, alle Wünsche der Russen sollten erfüllt werden oder fast alle. Russen sollten riesige Gebiete kriegen, keine Sanktionen mehr, keine Waffen mehr an den Rest der Ukraine. Ja, oder noch ein Regimewechsel am besten, ein Regierungswechsel in Kiew. Neue Regierung, die den Russen genehm ist. Also es ist nichts anderes als eine fette Kapitulation. Und wenn jetzt die Wagenknecht ehrlich wäre oder wenn jetzt andere ehrlich wären und sagen würden, das sind Forderungen, die ich akzeptieren würde, das würde natürlich dann mies aussehen. Richtig mies. Ja, ich meine, die Pro-Ukraine-Fraktion ist relativ konkret in ihren Forderungen. Die sagen einfach, die Russen sollen sich verpissen aus sämtlichem ukrainischen Gebiet. Ich meine, du wirst wahrscheinlich leider nicht die Russen von der Krim wegkriegen. Irgendwelche Kompromisse werden wohl eingegangen werden. Müssen man wohl eingehen. Das ist wahrscheinlich leider so. Aber irgendwo zwischen ukrainischen Minimalzielen und der totalen Kapitulation wird es sich einpendeln, je nachdem, wie gut die Ukraine sich verteidigen kann. Und das braucht halt Waffen und Munition. Punkt. Ja, das heißt, wenn man da ein bisschen nachbohrt bei den Aktivisten, dann würden sie wahrscheinlich dann sagen, der Putin ist der Retter vor dem linken Deep State und der linken Weltverschwörung und so. Also die wissen eigentlich gar nichts. Null, nix, null, 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 null. Die halt leben in einer Scheinwelt, die halt geschaffen wurde übers Internet. Die glauben Dinge, die sie glauben sollen aus Sicht unseres Systems hier. Das heißt, unser System hier, unser Empire hier, dieses NATO-Empire hier, die wollen ja, dass die Unzufriedenen auf die Russen reinfallen. Die wollen das. Ja. Und schauen Sie mal, welche Bildung die Wagenknecht hat. Die Wagenknecht hatte praktisch Kommunismus gelernt, hat irgendwie Abi gemacht in der DDR, war dann angeblich so nicht so regimefreundlich, aber dann irgendwie schon, ist und durfte in die Partei. Kurz darauf war sie im Vorstand der PDS-Partei im wiedervereinigten Deutschland. Wie kommt die so schnell in den Vorstand? Was hat die denn Besonderes geleistet für die Partei? Wie hat sie die beeindruckt? Mit welchen Handlungen? Ja? Wegen ihrem Gesicht oder was? Oder war was Besonderes, was wir nicht wissen dürfen? Ja, und dann hat sie halt dann Parteikarriere gemacht, war dann teilweise zu krass mit ihrem stalinistischen Kurs. Also sie hatte auch Verständnis für Stalin und für die DDR-Verhältnisse. Jetzt hat sie Verständnis für Putin. Oder zumindest halt für die russische Perspektive. Und dann hat sie halt eben noch studiert. Das eine war im Prinzip marxistischer Käse. Also sie, eine marxistische Schwafelerin, hat dann geschwafelt über, was Karl Marx geschwafelt hat, über einen weiteren Schwafler, nämlich Hegel. Also ein Schwafler kommentiert, was ein Schwafler über einen Schwafler kommentiert hat. Wer interessiert sich dafür? Und letztendlich hieß es dann, ja, Hauptsache, wir haben die Nazis klein gehauen und Ordnung gesorgt und so, und das muss dann passen. Und dann hat sie noch irgendwas studiert, halt einen Titel draufgesetzt und so, und das ist ihre Qualifikation. Sowas zu bewerten. Also sie würde wissen, wie man Frieden erzeugt und so weiter und so fort. Und sie hat Ideen über die Wirtschaft. Hat sie schon jemals einen normalen Job gehabt? Hat sie jemals irgendwie ein richtiges Unternehmen geleitet oder irgendwas selber aufgebaut und so? Was weiß die eigentlich über sowas? Ja? Oder hat sie schon jemals einen originellen Gedanken gehabt? Das ist nämlich der springende Punkt. Es war entweder Marxismus, Leninismus oder manchmal war es Verständnis für Stalinismus. Jetzt ist sie beim Nationalbolschewismus angelangt. Das ist alles nicht auf ihrem Mist gewachsen. Das ist alles nicht auf ihrem Mist gewachsen. Tja, und jetzt hier haben wir die neuesten Berichte hier auf recenttime.com. Die NATO findet überall noch auf der Welt sowjetische Munition für die halt alten Waffen, die Ukraine noch benutzt. Man produziert auch Munition für die neuen Waffen, aber man findet jetzt auch noch die alte Munition. Und man findet sogar Fabriken, die in der Lage sind, die alte Sowjetmunition zu produzieren. Im größeren Stil. Also der Krieg kann noch Jahre gehen. Und es kann eben noch weitere Kriege geben. An mehreren Schauplätzen mit teilweise Millionen Opfern. Mit ABC-Waffen. Damit Sie da draußen nicht unter die Räder kommen, ja, überlegen Sie sich gut, wie Sie Ihre politische Beteiligung gestalten möchten. Wir helfen Ihnen da weiter. Und überlegen Sie sich auch gut, ob Sie nicht hier für Ihren eigenen Schutz sorgen möchten. Also schauen Sie rein unter shop.recenter.com. Und wenn Sie sich nur Socken kaufen oder mein neues Buch, das ist alles in Ordnung. Freuen Sie über jede Bestellung. Das war es erstmal für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.